Heute bei «Apropos» eine vergessene Pionierin.
Ich glaube, ich war eine leidenschaftliche Zeitungsmacherin und eine leidenschaftliche Redaktorin.
Also das mit der starken Frau, das hasse ich also nun wirklich. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet.
1970, vor 55 Jahren, ist die erste Ausgabe vom Magazin vom Tagesanzeiger erschienen. Mit einem Cover, das auch gut in die heutige Zeit würde passen. «Make War Not Love» ist dort in grossen Buchstaben drauf gestanden. Geleitet wurde ist das Magazin damals von der Lor Weiss, eine Pionierin im Journalismus, eine Kämpferin für Frauenrecht, eine, die in den Medien den Weg bereitet hat für Frauen und für ihre Geschichten.
Warum in dieser Serie, wo die Frauen gefragt werden, was sie für eine Beziehung haben zu ihrer beruflichen Arbeit, ausgerechnet eine jugoslawische Saisonarbeiterin. Delen Steiner und ich haben eine Frau gesucht, die das Wort Selbstverwirklichung durch die Arbeit noch nie gehört hat, die noch nie daran gedacht hat.
Und eine Frau, die heute fast vergessen gegangen ist. In einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung schauen wir auf ihre Geschichte und darauf, was Lor Weiss im Schweizer Journalismus für Spuren hinterlassen hat. Und zwar mit der Magazinautorin Nina Kuhns. Sie verantwortet ein neues Heft zum Weltfrauentag, wo ganz im Zeichen von der Lor Weiss und von anderen Frauen steht. Und mit der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Nadia Brücker, die ein Buch unter anderem über die Lor Weiss geschrieben hat. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Nina, hallo Nadia.
Hallo Mirja.
Hallo, freut mich, zum da sein.
Nina, Nadia, welche Einrichtungen, Gesetze, Verordnungen in unserem Land haltet ihr von eurem Standpunkt als Frau für revisionsbedürftig?
Es ist natürlich schwierig zu sagen, wo man anfangen will. Es gibt einiges. Aber ich glaube, ich würde fragen, warum haben wir eine Sache, die heisst Vaterschaftsurlaub und nicht so etwas wie in Deutschland, wie der Form von Elternzeit?
Und ich würde vielleicht sagen, ich würde mir eine andere gesellschaftliche Atmosphäre wünschen oft, weil ich das Gefühl habe, dass Veränderung in den Köpfen der Menschen anfängt, was sich dann eben auch in den Institutionen und so äußert. Das heisst, ich würde vielleicht sagen, ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo Frauen zum Beispiel geglaubt wird, wenn sie ihre Erfahrungen erzählen. So etwas klingt vielleicht auf den ersten Blick sehr banal, aber wenn das wirklich stattfinden würde, wäre das eine rechte Veränderung.
Die Frage danach, was revisionsbedürftig ist, die stammt nicht ganz von mir, sondern sie ist leicht angepasst, die erste von 11 Fragen, die im Magazin vom 17. Juni 1972, also vor über 50 Jahren, erschienen sind. Der Fragebogen mit diesen 11 Fragen, der wird jetzt nochmal im aktuellen Magazin abgedruckt. Was hat es mit dem auf sich?
Genau. Also der Zufall hat es gewählt, dass das Jahr der 8. März auf einen Samstag fällt. Das ist bekanntlich ein gewisser Tag, wo das Magazin rauskommt. Und der 8. März ist seit über 100 Jahren ein feministischer Kampftag. In der Schweiz war 1911 die erste so Veranstaltung gewesen. Da hat der Schweizerische Arbeiterinnenverband genau so einen Aktionstag gemacht. Und dann ist das immer breiter geworden und hat sich institutionalisiert. 1975 haben dann die Vereinten Nationen zum ersten Mal den 8. März 4 ausgerichtet. Und ich einfach will das interpretieren für uns und habe gedacht, das wäre schön, wenn wir den Platz freiräumen für die Ideen von Autorinnen, Fotografinnen, Illustratorinnen, Kolumnistinnen. Und bei dieser Recherche bin ich auf das tolle Buch gestoßen von Nadia Brücker und Valerie Katharina Meyer. Und ich bin einfach bei dem Kapitel von der Lor Weiss hängen geblieben und bei diesen Fragen. Und dann habe ich sie angefragt, ob sie die wahnsinnige Geschichte und die wahnsinnige Anekdote erzählen hinter dem Fragebogen von der Lor Weiss. Ohne Lor Weiss gibt es, glaube ich, zum Beispiel kein Niklas Meyerberg. Sie war auch die Editorin von einigen sehr bekannten Schweizer Autoren. An die erinnern wir uns, an sie nicht. Und einfach generell finde ich es krass, dass sie so ein Jahrhundertleben geführt hat. Sie hat in Paris gewohnt, in Berlin, in Stockholm, in Zürich. Sie hat an der Sorbonne studiert, bei der Marie Curie. Unter anderem, sie hat in Berlin bei einem Konzert den Hitler gesehen. Sie hat eben in Stockholm Widerstandsschriften übersetzt. Und meine allerliebste Anekdote über das Leben ist das, wo ihr Buch «Frauenprotokolle» erschienen ist. Und die Anekdote ist auch im wunderbaren Buch von Nadja. Hat der Verlag das Gefühl gehabt, es braucht ein Vorwort, um das so gewichtiger zu machen. Und dann hat sie den Max Frisch angefragt, ausgerechnet. Und der hat dann gesagt, nein, das möchte ich ja nicht. Er findet es unnötig, zum Bücher aufwerten durch das Vorwort. Und zweitens sei er der Falsche, weil er immer so Probleme gehabt mit den Frauen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch nochmal eine Anekdote, die so sehr viel aufzeigt, wie das so war in der Schweiz in den 70er.
In diesen 70er hat also Lore Weiss, damals Chefredaktorin vom Magazin «Der Fragebogen», publiziert. Ganz kurz, Nadja, was hat es mit dem auf sich, die 11 Fragen?
Genau, also wir sind dem zum ersten Mal bei der Recherche für unser Buch begegnet und Lore Weiss hat in ihrem Editorial Frauen aus der ganzen Schweiz dazu aufgerufen, um diese Fragen zu beantworten. Also sie hat auch ausdrücklich gesagt, Fragen an Frauen jeden Alters. Und eben neben der, die du jetzt hast vorgelesen am Anfang, hat sie zum Beispiel auch geheißen, erziehen Sie Ihre Tochter anders, als Sie erzogen worden sind? Oder glauben Sie, dass sich Ihr persönliches Schicksal völlig anders gestaltet hätte, wenn Sie nicht verheiratet gewesen wären? Oder kümmern Sie sich um den Einkauf in Ihrem Haushalt? Der Fragebogen ist für Lore Weiss selber mega wichtig gewesen, für ihre eigene Arbeit. Sie hat nämlich dann aufgrund von dem sich entschieden, zum Frauenprotokoll herauszugeben, wo sie mit Frauen in der Schweiz über ihr Leben geredet hat, sich das eigentlich hat erzählen lassen. Es ist also nicht nur ein Fragebogen, der Frauengeschichte gemacht hat, sondern eben auch für Lore Weiss als Autorin mega wichtig war.
Das ist natürlich eine Zeit vor Social Media, wenn man so einen Aufruf wollte machen, hat man eben im Magazin gemacht. Was haben denn die Frauen geantwortet, die auf diesen Fragebogen reagiert haben?
Ja, also zuerst einmal war es überwältigend, wie viele das geantwortet haben. Also es sind über 500 ausgefüllte Fragebögen bei der Redaktion eingegangen. Aber nicht nur Fragebögen, also auch Briefe sind gekommen, ganze Lebensgeschichten wirklich von Frauen, die haben wollen erzählen, wie es ihnen geht oder ergangen ist. Und die beziehen sich ihre Antworten auf Ungerechtigkeit, die sie haben erfahren in ihrem Leben. Eben eine Frau sagt zum Beispiel, sie habe sehr wenig Möglichkeit gehabt, bisher ihr Leben zu leben. Also es sind wirklich sehr berührende Einblicke auch in das Leben von Frauen in der Schweiz.
Es hat also auf diesen Fragebogen Reaktionen gegeben von Frauen. Wie erklären ihr euch, dass die Fragen auf so viel Resonanz gestossen sind in den 70er Jahren?
Also ich würde schon auch in einem zeitlichen Kontext anschauen, den Fragebogen. Also der findet jetzt statt sozusagen in einer Zeit des feministischen Aufbruchs, auch in der Schweiz, wo es wirklich auch darum gegangen ist, über Perspektiven von Frauen sozusagen eine weibliche Gegenöffentlichkeit zu etablieren. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass den Frauen bis 1971 das politische Mitbestimmungsrecht ist verweigert wurde. Das heisst, es ist wirklich alles andere als selbstverständlich gewesen, dass Frauen über ihr Schreiben, also öffentlich oder in der Literatur, ihre Meinung kundtun würden. Und die Resonanz auf den Fragebogen zeigt für mich eigentlich auch das Nachholbedürfnis. Also es ist mega wichtig gewesen, um die eigene Geschichte zu erzählen. Man hat damit einen Perspektivenwechsel einnehmen. Man hat sich auch als Autorin oder als Frau selber ermächtigen.
Und ich finde auch publizistisch sieht man das sehr gut. Ich bin für die Ausgabe und eben weil ich den Fragebogen gelesen habe, habe ich Stunden in unserem Archiv verbracht und habe auch alte Magazinausgaben durchgeblättert. Und dort ist wirklich Lore Weiss so alleine, mehr oder weniger als Frau. Also andere Editorials werden geschrieben von Niklas Flüeler, von Peter Frey, von Hugo Leber. Und sehr viele Männer, die irgendwie die Welt entdecken und darüber schreiben, eben das sind Männer und die einzige Frau, die neben der Lore Weiss regelmässig vorkommt, ist eine Kathi. Das ist eine Hausfrau und sie gibt Tipps, erklärt zum Beispiel, wie die unterschiedlichen Preise für Lippenstifte zu erklären sind oder sagt, dass es jetzt Spiegel gibt mit eingebauter Beleuchtung. Und ich glaube wirklich, dass das nicht irgendwie eine Einbildung ist von, also einfach nicht nur ein diffuser Zeitgeist war, sondern man sieht das in unserem eigenen Archiv, dass einfach die Stimmen, die Lebensrealitäten von Frauen nicht sichtbar waren und sie sehr, sehr selten vorkommen und wenn, dann in der Werbung. Also es gibt, egal für welches Produkt Werbung gemacht wird, ob es jetzt Strumpfhosen sind oder Ferien oder das Getränk, dort hat es dann so halbnackte Frauen und die Männer dürfen Experten sein. Also es ist sehr extrem, wenn man in das Archiv hineinschaut.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, der Fragebogen ist auch ein Ort, ein Mittel gewesen, um genau die Lebenswelten von Frauen auch in die Medienlandschaft zu holen.
Ich nehme es schon an. Und ich glaube, es ist einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend, mit was für einer Selbstverständlichkeit Louise irgendwie sich den Raum genommen hat. Also ich finde das wirklich enorm beeindruckend als Journalistin zum sehen. Und der Text, der mir wirklich so fast so Schauder gekommen ist, vor Ehrfurcht, ist ihr erstes Editorial, das sie geschrieben hat, nachdem sie das Stimm- und Wahlrecht bekommen hat. Also man muss sich überlegen, die Frau, geboren 1913, ist Chefredaktorin vom Magazin, aber hat nicht können abstimmen. Und darf ich das lesen, was sie geschrieben hat an dem 19. Juni 1971?
Man muss vielleicht für die Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast sagen, dass vor der Nina so ein dickes Buch liegt mit der Archivausgabe vom Magazin aus den 70er Jahren. Was steht da drin damals?
Genau. Sie schreibt an dem Juni 1971: Wir Frauen unseres Landes, so werden wir bei Gelegenheit oft genannt, durften vor 2 Wochen erstmals auf eidgenössischer Ebene an einer Abstimmung teilnehmen. Eine kleine Schwierigkeit ergab sich bei den Ordensfrauen. Ihnen musste die Schweizerische Bischofskonferenz die Erlaubnis erteilen, für die Stimmabgabe die Klausur zu verlassen, was dann auch geschah. Freilich nicht nach strengen Ordensregeln, aber doch nach Regeln eingefleischter Lebensgewohnheit und traditionsreicher männlicher Übung, die unseren Alltag bestimmen, leben Frauen in einer behüteten Klausur. Frauen werden, solange die Sache allein zu bewältigen ist in der Welt, gern unter Verschluss gehalten. Fällt es einem weiblichen Wesen ein, den nach Männermentalität zugewiesenen Raum von sich aus zu verlassen, wird es gern als indezent empfunden. Man lächelt.
Ja, und ich würde das mega gerne nochmal verstärken, was Nina gesagt hat, eben wie unglaublich dass das ist, dass eine Magazin-Chefredakteurin war, die nicht halt können abstimmen konnte. Und wir sagen dem in unserem Buch auch, dass das eigentlich eine Geschichte, auch ein verdrängtes Unrecht ist bei uns in der Schweiz, dass man also bis 1971 da hat, als wäre es normal, dass die Frauen halt nicht abstimmen können. Und nach 1971 ist es einfach normal gewesen, dass sie es plötzlich können. Ich finde, bei der Weiss sieht man eben auch immer, dass sie sehr ironisch und pointiert sozusagen den Finger in die Wunde legt.
Und es ist die gleiche Zeit, wo Lore Wyss als Chefredaktorin eben auch den Fragebogen rausgibt. Nadja, du hast dich ja für ein Buch, ein neues, das heisst «Widerstand und Übermut – Schweizer Schriftstellerinnen der 1970er Jahre» nochmal mit Lore Wyss und ihrem Leben auseinandergesetzt. Wer war sie und wie ist sie zum Schreiben gekommen als Journalistin?
Also sie ist am 20. Juni 1913 in Biel geboren. Sie ist zum Schreiben gekommen eigentlich über den Journalismus. Sie hat während dem Zweiten Weltkrieg mit dem journalistischen Schreiben angefangen. Also dort war sie 32 gewesen. Und sie hat über die Zeit auch immer wieder gesagt, dass sie eigentlich damals gelernt hat, dass Sprache eben zum Widerstand werden kann. Also dass man mit Sprache, mit Wort kann Sachen bewirken. Sie redet auch manchmal von der Sprache als Waffe.
Meine Möglichkeiten, meine Waffen waren ja nur eigentlich die Sprache, das Wort, und das hielt ich dann doch für sehr wichtig. Wie macht man Widerstand, nicht wahr? Und das war meine einzige Möglichkeit.
Sie hat aber auch schon vorher in Stockholm Widerstandsschriften auf Deutsch übersetzt. Also sie hat auch viel Auslandsaufenthalt verbracht.
Ich hatte nach dem Abitur, da war ich 19 Jahre alt, das war im Jahre 1932, nichts anderes, ich gestehe Ihnen, nichts anderes im Kopf, als wegzugehen von zu Hause.
Warum?
Wenn man genug hat, 19 Jahre und so weiter, da will man doch etwas endlich von der Welt sehen und nicht nur das Berner Oberland, oder?
Und sie stieg dann nach dem Krieg im Schweizer Fernsehen ein und realisiert und präsentiert dort auch das erste Frauenmagazin. Genau, die journalistische Arbeit war für sie eigentlich immer eine Möglichkeit gewesen, um den gesellschaftlichen Diskurs zu begleiten, eben auch als öffentliche Stimme.
Ich glaube, ich bin eine leidenschaftliche Zeitungsmacherin gewesen und eine leidenschaftliche Redaktorin. Und da muss man natürlich irgendwie auf etwas beharren oder nachfragen und so weiter. Ja.
Also das heisst, sie war auch schon sehr früh sehr politisch engagiert gewesen.
Das kann man so sagen. Ich glaube, sie hat sehr früh ein grosses politisches Bewusstsein gehabt. Das sieht man wirklich auch an ihren Aussagen. Also sie hat zum Beispiel mega früh schon das Politische und das Private zusammengedacht. Sie hat zum Beispiel, ich glaube 1959 hat sie geschrieben im Frauenspiegel, die Außenpolitik fängt bei den Windeln an. Also sie hat eigentlich wirklich, bevor dann die feministische Bewegung von den 70er das zu einem ganz klaren Themenschwerpunkt gemacht hat, hat sie auch schon auf eben so die Verknüpfung von Privatem und Politischem hingewiesen.
Nina, wir bewegen uns eben in den 70er Jahren. Was war das für eine Zeit gewesen, damals für eine Frau im Journalismus?
Ich glaube, eine Anekdote, die für mich das sehr gut beschreibt, ist, dass es eine Ausgabe gibt. Dort gibt es eine Werbung für Umstandsmode für Schwangere. Und dort ist so der Spruch, steht irgendwie, wie schafft man es gleichzeitig schwanger und hübsch zu sein? Und sie verkaufen quasi Negligé. Und in der gleichen Ausgabe schreibt Loa Weiss eine Reportage über eine marxistische Kommune außerhalb von Mailand. Und ich glaube, eine Tendenz, die es damals schon gegeben hat, ist, dass man Themen einteilt nach weiblichen Themen, nach männlichen Themen, so ein bisschen Lifestyle, Mode, das ist irgendwie okay, vielleicht über Familienthemen. Aber sie hat von Anfang an einfach sich gar nicht irgendwie lenken lassen von diesen Geschlechterzuschreibungen und ist in Themen reingegangen, wo man jetzt vielleicht eher würde sagen, das hat ein junger Reporter gemacht. Und das finde ich wirklich einfach so das, ja, das Eindrückliche an ihr, dass nicht nur dass sie dort war, ist irgendwie fortschrittlich und politisch, sondern auch dann noch, wie sie sich dort drin bewegt hat.
Als Redaktorin, als Zeitungsmacherin und hat die anderen geschrieben. Nicht, die hat die angeregt und die hat die aufgepusht, wie ihr mir jetzt aufpushen, dass die Sendung richtig wird. Habe ich die aufgepusht, dass es ein gutes Magazin gibt und habe sie natürlich auch sehr gepflegt und gehätschelt.
Aber ich glaube, sie hat wirklich schon auch sehr stark einen Druck gespürt, der auch eben in dieser Nachkriegsgesellschaft in der Schweiz mega gross war für Frauen und besonders für solche, die, wie jetzt eben zum Beispiel die Weiss, also sie war alleinerziehend, sie war geschieden, sie war berufstätig. Ich glaube, das hat sich nochmal sehr stark dann auch geäussert, dass man mit bestimmten Erwartungen konfrontiert ist, die sie jetzt nicht hat erfüllen wollte. Also sie hat einmal in einem Interview gesagt, sie werde an Pressekonferenzen immer wieder gefragt, warum sie eigentlich schreibe, also ob der Mann nicht genug verdiene. Und ich finde, so Beispiele zeigen auch mega gute Atmosphäre. Eben Frauen, ihre Arbeit ist nicht ernst genommen worden oft, ist klein gehalten worden, oder eben wie so ein bisschen belächelt. Also was soll jetzt, was will jetzt die schreiben? Als wäre das nicht ihr eigenes Handwerk gewesen, das für sie mega wichtig war, um eben sich auch politisch zu positionieren.
Und vom Schreiben her, das war schwierig gewesen, ja, ich muss es sagen, weil ich habe mir es eigentlich nicht zutraut, dass ich selber produzieren konnte. Und ich bin natürlich nachher von niemandem gehätschelt worden, so wie ich die anderen gehätschelt habe.
Welchen Platz hat da Loa Weiss am Schluss eingenommen? Also für was ist sie gestanden?
Also sie ist wirklich, ich würde schon sagen, die gesellschaftliche Position von Frauen ist ein Hauptanliegen gewesen für sie. Sie hat eben die Diskussion ums Frauenstimmrecht schon sehr früh als öffentliche Stimme begleitet. Sie hat zeitlebens sehr klare Worte dafür gefunden, wie die Schweiz mit den Frauen umgeht. Und das finde ich eben auch besonders schön. Sie hat immer auch einen Blick gehabt für Frauen, die nicht unbedingt ein Leben gehabt haben wie sie. Also sie hat zum Beispiel sich auch fest mit Frauen im Strafvollzug beschäftigt.
Mich hat eigentlich beeindruckt, wie doch der Entzug einer Freiheit spielt das im Leben eines Menschen eine ganz Riesenrolle, wenn man keine bürgerlichen Rechte mehr hat. Es ist nicht nur die Zelle und die Einsperrung, sondern es ist auch, man ist außerhalb der Gesellschaft.
Also ich finde, sie hat wirklich eine Perspektive gehabt dafür, zu sagen, es geht eben nicht darum, dass es nur den einen Frauen gut geht, die es jetzt vielleicht sozusagen ein bisschen geschafft haben oder eben bürgerliche Frauen oder so, sondern sie hat einfach einen scharfen Blick gehabt dafür, dass alle Frauen frei sein müssen, damit es irgendwie weitergeht mit der Gesellschaft.
Und was ich auch sehr interessant finde, ist, wie sie sich eingereiht hat in die feministische Bewegung. Sie hat gesagt, es hat viel mutigere Frauen gegeben, selber oder Frauen, die viel aktiver gewesen sind. Und sie hat sich vor allem als so Chronistin und Beobachterin verstanden, als die Person, die auch festhaltet, was passiert und dem eine Sichtbarkeit schenkt. Und das finde ich auch sehr interessant, wie sie ihre Rolle als Journalistin verstanden hat, primär und nicht als Feministin. Oder als beides, aber einfach in einer, doch in einer Art Vermengung, was sie sich vor allem in der Beobachterinnenposition gesehen hat.
Der Kampf ums Frauenstimmrecht
und auch um den Gleichberechtigungsartikel. Das war ein harter Kampf und das lieferte übrigens auch Themen für mich und meine Zeitungen und meine Fernsehsendungen. Aber da konnte man Stellung beziehen und kämpfen.
Nina, du bist heute Autorin für das Magazin, das Lor Wyss mitgegründet hat, wo sie die erste Chefredaktorin war. Welche Bedeutung hat sie für dich?
Also ich glaube, für mich persönlich sind einfach immer Frauen, die schreiben, sehr wichtig gewesen. Also in meiner eigenen Biografie war wahrscheinlich Michelle Roten wichtiger gewesen, weil dadurch, dass ich Text von Michelle Roten habe, in Kaffeesummen liegen gesehen, habe ich einfach gedacht, ah, das ist etwas, wo ich kann werden kann. Und das war sehr wichtig, dass ich ein Vorbild hatte. Und dann, als ich Lor Wyss entdeckt habe, habe ich einfach sehr beeindruckend gefunden, dass sie halt auch immer so die soziale Frage ins Zentrum von ihrem Schreiben gestellt hat. Und das ist für mich immer noch sehr magazinig, dass man sich immer fragt, welche Fragen wollen wir an die Gegenwart stellen. Und dass man irgendwie das schon auch mit einer Art Idealismus macht, dass man will, vielleicht, dass die Gesellschaft irgendwie gerechter und fairer ist. Und von dem her fühle ich mich schon sehr irgendwie verbunden mit dieser Person. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich die Ausgabe und das Buch von Nadia und Valerie jetzt auch nochmal wie angespornt haben, um mehr über Lor Wyss erfahren, um alle Doc-Filme zu schauen und auch das Buch «Die Unangepasste» von der Journalistin Barbara Kopp zu lesen. Und das finde ich aber auch das Schöne an dieser Ausgabe. Es stellt auch ins Zentrum, dass man voneinander kann lernen und darum bin ich so froh, dass du auch da bist.
Nina, du sagst etwas, was dich interessiert an der Lor Wyss, ist, was sie für Themen auch eingebracht hat in Journalismus. Das zeigt sich ja schon recht gut, wenn man ihr allererste Cover als Magazinchefredaktorin anschaut, oder?
Ja, ist ein ziemlich Statement. Der Untertitel ist ja auch «Frauen gegen Männer». Und das zeigt einfach, dass sie von Anfang an Geschlechterfragen irgendwie das Zentrum von ihrem Arbeiten gesetzt hat. Ich habe keine Ahnung, was da Diskussionen gewesen sind im 70er. Keine Ahnung, wie sie das durchgebracht hat.
Ja. Also wenn ich das sehe, dann überkommt mich wieder eine Riesenfreude.
In einem Doc-Film beschreibt sie den Move als kühn und feministisch. Aber sie macht das immer so mit der grössten Gelassenheit und Bescheidenheit.
Es war eine wunderbare Aufgabe, die mir überhaupt sehr entsprach, etwas ganz Neues zu schaffen, nicht wahr? Und es war doch eigentlich kühn, dass man bei der ersten Nummer, dass ich so etwas Feministisches einbringen konnte. Make war, not love. Der Kampfruf der amerikanischen Feministinnen. Und darunter Frauen gegen Männer. Und das im ersten Magazin des Tagesanzeigers von mir vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele Protestschreiben gekommen sind oder Reklamationen. Aber ich glaube, der Verleger hat sich doch vielleicht etwas Sanfteres gedacht als gerade so eine Kampfzeitung.
Lor Wyss ist für sehr einen engagierten Journalismus gestanden. Was bedeutet die Art vom Schreiben heute für dich, Nina?
Also was ich von ihr so mitnehme, ist, dass sie sich schon gefragt hat, was sind die relevanten Fragen zum Stellen an die Zeit, an die Welt, an die Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, wenn sie heute noch leben würde und nicht 2002 gestorben wäre, was ein grosser Verlust ist, würde sie sich auch nicht fragen, was klickt mega gut. Sondern ich glaube, sie würde fragen, okay, was machen wir in der Klimakrise? Ich glaube, sie wäre ganz engagiert und würde sich überlegen, was in dieser Aufmerksamkeitsökonomie vielleicht zu wenig gefragt wird. Und ich glaube, sie hätte auch grosse Neugier. Und ich spüre diesen Spirit beim Magazin schon.
Nadia, Lor Wyss hat das Magazin bis 1975 geleitet. Was ist nachher aus ihr geworden?
Ja, für Lor Wyss ist es eigentlich gleich engagiert weitergegangen. Sie hat sich vielen Sachen können widmen, die sie vorher wahrscheinlich auch wegen der Erwerbsarbeit nicht unbedingt hat können machen. Sie hat eben die Frauenprotokolle herausgegeben, die ich angesprochen habe, 1976. Das war ihre erste Veröffentlichung, wo sie eben mit Frauen in der Schweiz über ihr Leben geredet hat. Sie hat sich dann aber auch am literarischen Schreiben zugewendet. 1978 ist ihr erstes literarisches Buch herausgekommen, das heisst «Mutters Geburtstag». Das ist gerade eine grosse Empfehlung von mir. Ich finde das so ein tolles Buch. Da geht nämlich eine Mutter auf eine Gruppenreise in Spanien und tut sozusagen an den verschiedenen Stationen, die die Gruppenreise macht, tut sie ihr eigenes Leben Revue passieren lassen und sich überlegen, ja, wie ist es mir eigentlich ergangen, was habe ich für ein Leben geführt, was möchte ich vielleicht auch jetzt noch für eins führen. Sie hat also mega vielfältige Sachen veröffentlicht, Reportagen auch. In unserem Buch geht es auch um ein Buch, das sehr nah an meinem Herz ist. Das heisst «Liebe Livia», das ist in den 80er Jahren erschienen. Dort hat sie eigentlich einen realen Briefwechsel mit einer Strafgefangenen in der Schweiz dann zu einem Buch gemacht, nämlich der Claudia Bislin. Genau, also sie ist wirklich bis zu ihrem Tod sehr aktiv geblieben und Schreiben ist auch bis zum Schluss wirklich ihre Leidenschaft und ihr Handwerk gewesen.
Mit Lore Wyss verliert die Schweiz eine ungewöhnliche Schriftstellerin und Journalistin.
Lore Wyss ist starke Frau, eine politisch denkende Frau. In mehrerer Hinsicht hat sie eine Vorreiterrolle gehabt, als Journalistin, als alleinerziehende Mutter, als Schriftstellerin. Und wenn ich denke, dass sie kurz vor dem Tod...
Also das mit der starken Frau, das hasse ich also nun wirklich. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und da habe ich wahrscheinlich, ich habe mir immer gewünscht, in einem nächsten Leben... Klein, mollig, blond, hilfsbedürftig und so weiter.
Nina, morgen am Samstag, am Weltfrauentag, 8. März, erscheint jetzt eine von dir verantwortete Magazinausgabe, wo Frauenstimmen gewidmet ist. Du hast es erwähnt. Was wird jetzt auf dem Cover sein?
Jetzt auf dem Cover ist es ein wunderbares Kunstwerk von der Künstlerin Shirana Shabazi. Und es heisst Komposition, ich glaube 88. Es sieht ein bisschen aus wie ein Mosaik. Und für mich ist das Bild so sinnhaftig dafür, für was für schöne Sachen können entstehen, wenn verschiedenste Perspektiven zu etwas Neuem verwoben werden, wie bei dem Heft.
Im Heft findet man eben unter anderem den Fragebogen von der Lore Wyss. Man findet auch einen Text, der die Hintergründe von dem Fragebogen nochmal erklärt, von der Nadia Brücker. Nina, Nadia, wenn ihr heute so einen Fragebogen müsstet verfassen, welche Frage würdet ihr draufsetzen?
Ja, also ich könnte wirklich mega lang über das nachdenken. Und also die Valerie und ich haben den Text im Magazin zusammengeschrieben und wir haben uns auch überlegt, um nochmal wie neue Fragen sozusagen bringen, die dann Leserinnen können beantworten. Und ich glaube, ich finde es einfach schön, wenn man als Anstoß nimmt, um weiterfragen und eben einander fragen, auch in der Familie, in den Beziehungen. Ja, und vielleicht Frauen, die Männer in ihrem Leben haben, die würde ich vielleicht fragen, weil, ob die Männer von ihnen eigentlich ihre Anwesenheit wollen oder ihre Freiheit.
Ich habe mir auch Gedanken gemacht zu dem und ich habe gemerkt, bei mir ist der Impuls gekommen, dass in den letzten 50 plus Jahren sehr viel Soul-Searching betrieben wurde ist und dass man sehr viel geredet hat so untereinander, unter Frauen und flinter Personen. Und darum wäre meine Idee vielleicht, zum Umkehren, also der Fragebogen ist ja explizit an Leserinnen gewidmet gewesen. Und ich glaube, ich fände es sehr toll, zum Beispiel Männer Fragen stellen, wie... Wann hat es letztes Mal eine Situation gegeben, wo du Gewalt gesehen hast und du hast nichts gesagt, weil es bequemer war?
Wir schliessen den Podcast heute also ab mit Fragen. Danke vielmals, Nina. Danke vielmals, Nadia. Sind ihr nochmal für das Gespräch da gewesen?
Danke vielmals.
Die erwähnte Ausgabe vom Magazin, die findet ihr morgen am Samstag als Beilage im Tagesanzeiger, in der Basler Zeitung und Bund und Berner Zeitung. Und natürlich kann man die Texte auch online lesen. Wir verlinken sie auch noch im Beschreib zu deren Episode. Und das ist es gsi, die aktuelle Folge und die Woche vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Nina Kuhns und Nadia Brücker und die Folge produziert hat Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.